Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute Folge 403 mit Andreas Loff. Viel Spaß.
Das geht nicht mehr weg. Das ist der Titel des Buches der Stunde. Und ich freue mich riesig, dass der Autor heute bei uns zu Gast ist. Und damit moin und willkommen zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich riesig, dass Andreas Loff heute bei uns ist. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Loffi. Andreas ist KI-Creator und nimmt uns heute mit rein in sein neues Buch, das eingeschlagen ist wie eine Bombe, Spiegel-Bestseller geworden ist innerhalb von Tagen. Halb LinkedIn war voll zuletzt. Man konnte dieses wunderbare Cover sehen, dieses grüne, künstlerische, was so wenig mit KI eigentlich zu tun hat und vielmehr mit menschlicher Kreativität. Wir schauen heute im Podcast rein in die Story von Loffi, der schon sehr früh mit KI zu tun hatte beruflich und überhaupt uns mitnimmt in seine interessanten Stationen, die sehr ungewöhnlich sind vielleicht, aber die doch immer wieder zeigen, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen und positiv weiter nach vorne zu gehen. Und darum geht es auch in seinem Buch. Es geht um seine Story, es geht um KI und auch um die Tatsache, dass wir uns damit beschäftigen müssen, denn wir sehen ja, wohin das führt. Wenn das gefährliche Halbwissen regiert, dann kommt die Angst und Andreas sagt, wir müssen aus der Angst eigentlich eine Neugier machen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich hatte den Spaß auf jeden Fall schon beim Recording, wie ihr gleich hören werdet. Spaß ist ein Stichwort. Ihr kennt Andreas vielleicht auch von den Apofika-Touren, den Live-Touren. Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz. Und das verrät er am Ende des Podcasts übrigens, wann es da das nächste Date gibt, wo ihr ihn dann live auch nochmal erleben könnt. Jetzt geht's erstmal los mit dem Podcast. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andreas Loffi heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Herzlichen Dank für den Empfang und die Einladung. Viele Grüße aus Schleswig-Holstein. Moin zurück.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade mitten im Buchtrubel, könnte man das so sagen. Es ist ja wirklich schön zu sehen. Es freut mich wirklich für dich, wie viele Leute das teilen und auch so positiv darüber sprechen. Wir werden ja heute auch über dein Buch sprechen, aber ich finde, es kommt, zumindest wirkt es so gerade richtig gut an.
Also es ist jetzt ein bisschen ruhiger. Also es war um den Launch, war es schon auch so eine innere Unruhe, die man hat. So, wie kommt das eigentlich an, wenn man so ein Baby anderthalb Jahre bearbeitet und das dann in die Welt entlässt und sich halt fragt, so, ja, hat es das gebraucht? Braucht es das? Gibt es das den Menschen, was man, also es ist schon ein anderes Gefühl, wenn das dann draußen ist. Also ja, dann ist es auch bestimmt ein super Gefühl, wenn man auch das Buch das erste Mal in der Hand hat. Und ich konnte das immer selber nicht so glauben, wenn man lange an irgendwas gearbeitet hat und dann ja eigentlich nur das Ergebnis präsentiert. Und das dauert bis dahin ja ewig. Und man hat dieses Buch halt 10-mal durchgelesen und 10-mal gesehen und also digital, und wenn es dann haptisch da ist, das war nicht so ein Aha-Moment, und dann, als es dann raus war, war es auch eher aufregend, und die letzten Wochen waren eher so schrille Obertöne im Gehirn, die man so hatte durch Hektik. Okay. Und jetzt ist so die erste Woche, also die dritte Woche, wo so der Ton eher so ein unterer Brummton ist, der beruhigend ist, und irgendwie war das Ergebnis, dass ich 3 Wochen in der Bestsellerliste war unglaublich, aber das hat so ein bisschen Beruhigung gegeben, ja.
Ja. Ja, genau, darüber wollen wir heute sprechen. Das geht nicht mehr weg. Ein Buch, das ihr bestimmt schon gesehen habt, weil es auch auffällt visuell. Es ist nämlich nicht von einer Maschine gestaltet, das Cover, sondern von einem menschlichen Künstler. Das werden wir heute auch nochmal uns ansehen, was da passiert ist und wie das zustande gekommen ist. Aber zu Beginn wollen wir dich erstmal kennenlernen. Für die dich nicht kennen, gibt es hier nämlich eine Einstiegsfrage. Ich habe ja 3 Töchter und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die ist 12 mittlerweile. Und die spricht hier das Intro ein und hat dich jetzt auch schon kurz introduced. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ich erzähle Geschichten. Das würde ich einer 12-Jährigen sagen, ich erzähle Geschichten und dann wird sie sagen, wie, was machst du, wie erzählst du Geschichten, wie so ein Märchenonkel? Ja, manchmal am Feuer, manchmal durch das, was wir hier machen, Podcasts, also ich erzähle den Leuten was aufs Ohr und manchmal eben auch durch Filme, dass ich Filme gestalte oder Fernsehsendungen mir ausgedacht habe und oder Bilder mache, in denen Geschichten vorkommen. Das würde ich einer 12-Jährigen sagen. Und dann wird sie sagen, wie kannst du davon leben? Und dann frage ich mich das selber.
Ja, und du hast ja schon von vielen tollen Sachen gelebt. Das ist ja eine schöne Überleitung eigentlich zu deinem Buch, weil du da deine Story auch nochmal so zumindest sehr kurz skizzierst und uns da so mit reingucken lässt. Magst du uns mal so ein bisschen Background geben, wo du so herkommst, wie du so aufgewachsen bist, bevor wir zu KI kommen?
Naja, also es ist in dem Buch, ist es relativ lang, finde ich, erklärt und ich habe auch immer gefragt, so muss das da alles rein? Muss ich den Leuten wirklich erklären, wer ich bin? Ja, muss man anscheinend. Doch mein Lektor gesagt, so die Leute kennen dich nicht, da musst du halt ein bisschen was erzählen. Und ich habe schon einiges Stationen weggelassen dabei, aber es ist wohl doch, mir wird schnell langweilig. Und ich habe Flugzeugmechaniker gelernt, so viel vielleicht davor, habe danach irgendwie als Steward mal gearbeitet, weil es der Lufthansa nicht so gut ging, um dann irgendwann Internetseiten zu bauen. So 1995 habe ich angefangen, Internetseiten zu bauen und mich mit diesem Internet zu beschäftigen. Was damals auch alle dachten, ja, das ist ja Quatsch, das geht ja wieder weg. Und bin so mit so ein bisschen irgendwie in Beratung reingekommen, Unternehmensberatung, kreative Prozesse, habe dann mir Dinge ausgedacht, die ich dachte, die gemacht werden müssen, wie Fernsehsendungen. Und ja, habe die letzten Jahre, bevor ich angefangen habe, die Ponywurst, also meine Produktionsfirma zu gründen, habe ich davor, glaube ich, 4 Jahre oder 3,5 Jahre Cloud-Systeme entwickelt für Automobilhersteller. Das heißt, damals Managed Cloud-Systeme, das sind, früher hat man Clouds noch händisch aufgebaut mit Rechnern und die miteinander verbunden. Und das war so die erste Zeit, wo man Cloud-Systeme programmieren konnte. Sagen konnte, wie welche Systeme miteinander da sind. Ich habe das immer versucht so darzustellen wie so ein Faltzelt, was man irgendwo aufwerfen kann. Man mietet sich irgendwo Serverspace und dann programmiert man da eine Cloud hin. Das hat den großen Vorteil zum Beispiel für Automobilhersteller wie VW, dass damals, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die gesagt haben, wir müssen die eben auch weltweit lokal aufbauen können, weil einige Regierungen, wie zum Beispiel Russland, hat gesagt, alle Fahrzeugdaten von allen VWs müssen hier lokal in Russland liegen. So, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist und was da jetzt momentan los ist. Aber dazu brauchst du halt solche schnellen Systeme, die man schnell reproduzieren kann. Und das war damals der heiße Scheiß. Und das haben wir 3,5 Jahre, glaube ich, gemacht, bevor ich keine Lust mehr hatte.
Als ich das gelesen habe in deinem Buch, es war auch sehr unterhaltsam, aber ich kann mir vorstellen, in den Situationen selber war es nicht immer so unterhaltsam, weil es ja auch so Sprünge waren von einem Thema ins ganz andere vielleicht manchmal. Was mich mal interessieren würde, du hast ja schon mehr Jobs gehabt, als andere in ihrem ganzen Leben haben werden. Und vielen fällt das ja schwer, einen Job zu finden oder sich weiterzuentwickeln. Sich vielleicht sogar neu zu erfinden. Also wie sind dir diese Sprünge gelungen? Das liest sich so, als ob das relativ organisch von einem ins andere überging. War das so?
Nee, also der Grundsatz ist eigentlich, Entscheidungen zu treffen. Das ist so der Grundsatz. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen auch schnell zu treffen. Weil, ja, ich überlege auch bei vielen Entscheidungen, aber Entscheidungen zu treffen hilft wahnsinnig, weil wenn du sie nicht triffst, trifft die Welt für dich Entscheidungen. Also je länger man wartet und zögert, es gibt so ein gutes Beispiel, ein Nachbarsjunge hat mich über, also sehr lange gefragt, was für einen Laptop er sich kaufen soll für Studium. Und der kam, ich glaube, 4-5 Mal zu mir und sagte, hier, jetzt der hat mehr Speicher und so weiter. Und das hat so 3 Monate gedauert und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, also, du, es ist scheißegal, welchen du kaufst, kauf einen Laptop, weil du hast jetzt 3 Monate lang keinen Laptop gehabt und es wird immer noch einen besseren geben, wenn du eine Woche wartest, aber du hast keinen Laptop. Dementsprechend schnell Entscheidungen treffen ist das eine. Und das andere, was sehr geholfen hat, ist eine große Pleite hinzulegen und zu merken, dass man noch alle Arme und alle Beine hat und den Kopf.
Ja, das schreibst du ja auch, dass eben ja auch nicht alles geklappt hat, ja. Und dass du dann aber dich nicht hast unterkriegen lassen, offensichtlich. Es geht ja immer darum, dass man einmal mehr aufsteht, oder?
Ja, genau. Das ist, und dann merkt, also wenn man eine Pleite hingelegt hat, auch zu wissen, okay, so ist das also richtig hart zu scheitern und was passiert da eigentlich mit mir? So, also klar, das ist am Anfang hart an der Depression und weil ein Traum platzt und gleichzeitig auch noch privat war es natürlich dann auch schwierig.
Was meinst du konkret? Welcher Traum war geplatzt?
Naja, ich dachte, ich würde da so ein erfolgreiches Startup haben und damit ausgesorgt haben und das irgendwann verkaufen und dann mache ich irgendwas anderes mit dem Geld. Und das war ja auch zum Greifen nah. Also ich habe ein halbes Jahr, bevor die Firma quasi pleite gegangen ist, beziehungsweise bevor die Kunden von mir pleite gegangen sind, hatte ich ein Kaufangebot über 1 Million Euro, was wahnsinnig viel gewesen wäre für mich. Und ich habe das einfach abgelehnt, habe gesagt, nee, das in 3 Jahren kriege ich 10 Millionen und Pustekuchen. Also da ist natürlich, da baut sich irgendein Erwartungsdruck auf und der, ja, ja. Es ist ja auch, da kommt ja auch ganz viel mehr mit in dem Moment, wo man vorher so ein Unternehmen hatte und Leute mit einem abhängen wollten und plötzlich war man der Pleitier, da zeigen sich auch, wer deine wahren Freunde sind und was wichtig ist im Leben. So, also da, das ist schon eine interessante Erfahrung. Ich möchte es niemandem gönnen, weil das auch eine harte Zeit war. Aber das hat natürlich auch geholfen, weiterhin schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das andere ist natürlich, ich kann sehr verantwortungslos leben, weil ich eben nicht für eine Familie sorgen muss. Das muss man dazu auch sagen. Schnelle Entscheidungen treffen und das geht natürlich auch, wenn man nur für sich selber sorgen muss. Dann kann man auch mal entscheiden, dass man mal einen Monat nur Toast mit Margarine und Salz isst. Das ist übrigens nicht gesund.
Bei mir waren das dann immer Spaghetti mit Pesto damals.
Ja, das geht auch. Haben wir alle mit Spaghetti und Pesto. Und wenn man am nächsten Tag noch ein Ei hatte und das mit Ei anbraten konnte, wow. Also ja, aber das gehört dazu. Und ich habe, wie gesagt, auch öfter meinen Lebensstil runterschrauben müssen, um für eine Idee zu leben. Und das ist natürlich härter, wenn man da eine Verantwortung für eine Familie hat und sagt, die brauchen aber Klamotten oder die brauchen Ähnliches. Bei mir ist dann egal, dann ziehe ich halt das T-Shirt halt ja so lange an, bis es auseinanderfällt.
Aber hattest du rückblickend auch mal Angst vor Sprüngen, die du gemacht hast? Wir kommen ja nachher auch nochmal zum Thema Angst, das hat ja auch mit KI ganz viel zu tun. Aber ich meine, du hast ja viel auch angenommen an Herausforderungen, wo du einfach so wirklich ins kalte Wasser gesprungen bist.
Nee, Angst irgendwie nicht. Wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann zünde ich alles an, um dieser Überzeugung zu folgen. Und dann versuche ich so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und selbst wenn sie dann schlecht war, dann kann man immer noch sagen, sorry, war gar nicht so toll, die Idee, die ich da hatte. Aber nee, richtig Angst nicht. Also Respekt eher so. Also wenn man.
Ich meine, was ist Angst, ist vielleicht die Frage, ja. Ich habe mal irgendwie gelesen, Angst ist immer die Angst vor dem Ungewissen. Also man fühlt sich unwohl, weil man nicht weiß, was kommt. Aber ja, wenn man schon oft ins Ungewisse gegangen ist, ich habe zum Beispiel auch schon 3, 4, 5 Mal den Job gekündigt von mir aus, wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht hat, dann weiß man, die Story geht irgendwie dann schon weiter, ne? Und dann verliert man vielleicht sowas wie Angst oder sowas wie Unwohlsein irgendwann.
Genau, also ich kenne das eher so im Job, dass man dann, wenn man das macht, merkt, okay, da jetzt werden die Umsätze dünn und oder irgendeine Krise kommt rein. Wir hatten das vor 3 Jahre her oder sowas, es gab so eine Vermarktungskrise im Podcast. Ich habe ja lange von Podcast-Produktionen und den eigenen Podcast gelebt. Und kleine und mittlere Podcasts ließen sich dann sehr schwer vermarkten, weil auch Agenturen pleite gegangen sind und so weiter. Und da hatte ich zwischendurch schon, ich würde sagen, so Existenzangst. Also wo man dann guckt und sagt, okay, jetzt bleiben hier die Umsätze weg, das Konto wird immer leerer. Ich kann mir irgendwie nicht mehr so viel Gehalt zahlen. Das sind dann eher so Ängste, aber Entscheidungen eigentlich nie. So auch den Wechsel von irgendwas zu haben, weil ich war dann immer schon sehr überzeugt von dem, was ich gemacht habe. Das kann natürlich auch Blauäugigkeit sein, also davon mal ganz abgesehen. Andere nennen es naiv, aber wenn ich dann von irgendwas überzeugt war, dann habe ich gesagt, das muss es sein, und das hat ja auch mal nicht geklappt.
Also man könnte es auch als Optimismus irgendwie erklären. Das wird ja schon irgendwie, ja.
Gut, genau.
Das wird schon irgendwie, ja. Ja. Wann hast du das erste Mal mit KI zu tun gehabt? Du beschreibst es ja auch in dem Buch so ein bisschen, aber ist vielleicht nochmal ganz gut heute zu erklären, wie du so eigentlich den Kontakt dazu bekommen hast.
Ja, das war ein Startup 2004, in dem es darum ging, E-Mails, Massen-E-Mails, also Kunden-Service-E-Mails, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kundenservice-E-Mails zu strukturieren und zu kategorisieren. Denn man muss sich vorstellen, in der Zeit so 2000, 2004 gab es noch nicht so viele Chatbots, intelligente Systeme, die einem dahin leiteten, wo man seine Frage hatte. Man hatte eine Kundenservice-E-Mail und da hat man alles hingeschrieben. Ja. Da hat man gesagt, hier, mein Kühlschrank ist kaputt. Und by the way, ich hätte gerne eine neue Waschmaschine. Und da Muster drin zu erkennen, sprachliche Muster, die nicht nach Verschlagwortung gehen, sondern wirklich mit den Mitteln, mit den LLMs heute arbeiten, diese zu kategorisieren und zu erkennen, was da drin steht. Das war unsere Aufgabe damals, und da haben wir ein System für entwickelt mit dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken und der Uni Potsdam, dem Linguistik-Zweig oder der Fachrichtung. Und haben dafür ein System entwickelt, was leider, würde ich sagen, daran gescheitert ist, dass die Rechenpower nicht da war und unsere Kunden pleite gegangen sind, interessanterweise. Unser Kunde Karstadt Quelle, der uns da finanziert hat, und dann sind uns irgendwann die Fördergelder ausgegangen und mir wurde ein anderer Job angeboten, und ich glaube, die haben das dann noch ohne mich weitergemacht. Aber das war eine interessante Zeit und das erste Mal, dass man so erkannt hat, okay, wir wissen gar nicht genau, was die Maschine da macht. Also die hat auch noch nicht selbst gelernt, sondern man hat da ganz viele E-Mails reingeschmissen, hat gesagt, mach mal 5 Haufen draus. Mhm. So, wir haben das grundsätzlich Sprachmodell gebaut und dann haben wir gesagt, mach mal 5 Haufen. Dann hat man sich diese 5 Haufen angeguckt. Man hätte auch sagen können, 6 Haufen. Und gesagt, okay, das ist ja interessant. Hier sind E-Mails, die hat er erkannt, dass da geht's um Kühlschränke. Bei den anderen, spannendes Beispiel, erzähle ich gleich. Und dann hat man reingeguckt in diese Mengen, die er gemacht hat. Ah, da sind aber auch falsche dabei. Da geht's nicht um Kühlschränke. Die hat man rausgenommen und gesagt, nimm die mal als Negativbeispiel. Mhm. Und so hat man selber geholfen, der Maschine zu lernen. Also sie war noch nicht selbstlernend. Und irgendwann war die Filterung relativ gut. Das Spannende ist, wir haben mal für eine deutsche Parfümeriekette über 1 Million Kunden-E-Mails ausgewertet. Und diese deutsche Parfümeriekette hat eine Kundenkarte. Und da, ich sag mal, 80% der E-Mails gingen darum, nicht um welches Parfum, sondern ich habe meine Kundenkarte verloren oder meine Kundenkarte ist gestohlen worden oder sonst was. Und zwar zu 99% stand da drin, dass das Portemonnaie verloren gegangen ist oder das Portemonnaie geklaut wurde und damit die Kundenkarte weg war. Also die Menschen haben nicht einfach geschrieben, meine Kundenkarte ist weg, sondern oh Gott, ich habe mein Portemonnaie verloren, da war die Kundenkarte drin. Das konnte man relativ einfach kategorisieren, aber viel spannender war, dass wir quasi aus der IT denen gesagt haben, Entschuldigung, ihr verkauft doch Portemonnaies. Warum hängt ihr nicht an alle diese E-Mails ran? Es tut uns total leid, dass sie das Portemonnaie verloren haben oder es gestohlen wurde. Wir verkaufen übrigens Portemonnaies und du kriegst 20% auf Portemonnaies. Ja. Das war der große Win für eine deutsche Parfümeriekette. Das haben die vorher nicht gesehen. Also die Menschen haben es übersehen, dass das ein Muster ist, was da drin vorkommt.
Und wir alle haben ja schon irgendwie auch mit KI Berührung gehabt durch Geschichten. Du hast ja am Anfang gesagt, du bist auch ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler und wir haben ja auch durch Hollywood, und das führst du ja auch in deinem Buch am Anfang aus, schon früh mit KI im weitesten Sinne zu tun gehabt, ob das jetzt Science-Fiction-Sachen waren, Serien, diese ganzen Enterprise-Geschichten, von denen ja viele auch realisiert wurden, interessanterweise. Aber es war dann eher so dystopisch in vielen Fällen. Ja, wir kennen das von Terminator, Skynet, Matrix und viele andere Beispiele. Gibt's eigentlich auch gute Beispiele, habe ich mich gefragt, aus Hollywood, wo die Welt gerettet wurde durch KI? Kann mich kaum mal erinnern.
Das weiß ich gar nicht. Also es gibt nicht. Bestimmt freundliche KI-Systeme, die irgendwo helfen. Ich weiß nicht, wo ist denn ein Computer mal so freundlich? Also,
es gibt diesen Joaquin Phoenix-Film Her, das ist jetzt nicht so dystopisch. Es gibt so einen Robin-Williams-Film, wo er, glaube ich, einen Roboter irgendwie so halb spielt. Das sind aber nicht die Kracher gewesen. Die Hollywood-Blockbuster waren halt schon die Alles-geht-schief-Filme.
Ja, wir wollen ja auch die Welt brennen sehen oder sowas, ne? Weil wenn man dann sagt, das ist ein Film und jetzt gehe ich nach Hause und da ist gemütlich und da ist das nicht, da habe ich mir das nicht ausgedacht. Deswegen gucken wir auch, also ich bin großer Fan von Zombie-Apokalypse, also das begegnet mir Minimum einmal die Woche. Was würde ich hier machen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt? Das ist ja auch, man will sich ja so ein bisschen gruseln, ne? Also ich glaube, dass diese Erzählung natürlich dann verfängt und jetzt denken, es verkauft sich dann am Ende auch besser. Also wenn ich den Spiegeltitel sehe mit tödliche Intelligenz, und macht die KI uns dumm, dann denke ich, ja, anscheinend. Also, weil dieser Titel einfach sehr dumm ist. Ja. Das kann man bitte so nicht fragen. So, man kann sagen, ja, gibt es Tools, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, die uns verlernen lassen zu lernen, wäre korrekt ausgedrückt.
Ja, aber da geht's dann erstmal nur um den Job, die Aufmerksamkeit zu gewinnen, ne? Und wie auch immer. Und wenn man sie dann hat, dann kann man die Geschichte ja erzählen. Das hat ja eigentlich auch Sam Altman gemacht, der ja relativ früh, nachdem ChatGPT vorgestellt wurde, gesagt hat, also Leute, das könnte sehr, sehr gefährlich für alle werden. Lass uns doch mal schnell schauen, wie wir es wieder stoppen können. Das wurde ja von vielen auch kritisiert, so nach dem Motto, ja, Leute, ist schon klar.
Ja, und das habe ich halt gespürt die letzten Jahre, wenn ich Menschen davon erzählt habe oder die meine Arbeit gesehen haben, dann kam immer sofort so, aber ja, das wird uns doch irgendwann alle töten. Und das waren halt von Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, dass da so eine Angst da war. Und das war eigentlich auch die Motivation, dieses Buch zu schreiben, zu sagen, nee, Moment, du weißt gerade gar nicht, wovon du redest. Und das ist nicht schlimm, aber du musst dich damit beschäftigen. Weil es ist eine Infrastrukturtechnologie, die geht nicht mehr weg, wie das Buch eben auch heißt. Und das ist wie Strom. Und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, Strom ist böse. So, klar, man kann elektrische Stühle damit bauen. Wir haben uns aber entschieden, das nicht zu machen. Aber auch, weil wir uns damit beschäftigt haben. Und bei Strom, ich sage mal das Beispiel, haben wahrscheinlich auch alle gedacht, ah super, packen wir jetzt mal ein paar Tauchsieder in die Spree und dann wird das wärmer. Da kann man dann super baden. Und andere haben gesagt, nee, lass uns mal vielleicht dunkle Stadtteile illuminieren, damit die Leute nicht stolpern und das sicherer wird. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, um dann zu sagen, was wollen wir machen und was wollen wir auch nicht machen. Und das ist auch die Aufgabe der Politik, die viel zu langsam ist.
Ja. Und da eben auch diese Ängste ernst zu nehmen, ja. Also wir haben ja immer, wenn wir Erfindungen und Innovationen gesehen haben, haben wir ja immer diese Ängste gehabt, ob es jetzt das Automobil war, das erfunden wurde. Es gibt ja auch Geschichten, da gab es dann Widerstände, als der Gurt eingeführt wurde beim Auto. Ja,
ja, ganz großartig. Also ich fahre auch immer noch Fahrrad ohne Helm. Also klar, das ist auch Angstpropaganda, aber das ist was anderes. Ja, ja. Ich finde das Beispiel von der Eisenbahn eigentlich viel schöner, dass ab 90 km/h sich die Atome auflösen und man deswegen das für... Interessanterweise bei Frauen sogar noch früher, also Frauen sollten noch weniger Bahn fahren, weil sich da auch Atome auflösen.
Ach so.
War damals das Gerücht. Und dann, als man merkte, okay, da passiert gar nichts mit den Menschen, hat man gesagt, ja, aber wir müssen vielleicht überall Mauern bauen, um die Bahnstrecken, weil die die Natur, also die Vögel und Kühe und alle nicht damit klarkommen, dass so etwas Schnelles da dran vorbeifährt. Und da hat man vielleicht auch manchmal recht. Also es ist immer ein bisschen was dran, aber wir müssen auch sehen, dass wir die Mythen relativ schnell beiseite stellen. Ja. Und da sind wir halt gerade mittendrin.
Ja. Und es gibt so viele Bücher über KI, ne, seit 2022, November. Also spätestens vorher gab es natürlich auch irgendwie schon Fachliteratur zumindest, aber jetzt gibt es so Klar. viele Bücher und jetzt kommst du mit einem, würde ich sagen, unkonventionellen Erzählweise, die ja auch sehr, sehr, sehr hängen bleibt bei vielen, weil du auch eine andere Sprache wählst. Du erzählst ja auch, dass du kein Informatiker bist und gehst damit so raus und sagst aber, ich habe mich damit aber schon lange beschäftigt und ich gucke eben, wie wir es nutzen können. Und interessant fand ich dann auch die Art und Weise, wie dieses Buch entstanden ist. Du warst nämlich unterwegs, also auch spazierend und hast diese Ideen erstmal eingesprochen und hast dich dem offensichtlich mal mit einer ganz anderen Art und Weise genähert. Das fand ich auch schön. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen in den Entstehungsprozess.
Ja, das war natürlich auch, also ich war teilweise sehr wütend so auf die Menschen, die urteilen, ohne zu wissen. So, also ich habe viele, viele Gespräche geführt die Jahre vorher und mir ist so viel Quatsch entgegengekommen, was denn KI alles so macht und kann, dass ich teilweise wirklich wütend durchs Alzertal oder die Hügel von Somerset gewandert bin, also auch mit so einem wütenden Stechschritt und habe wirklich vor mich hin fabuliert.
Geflucht
und ich musste das nachher teilweise wirklich nochmal rausnehmen, weil da waren auch so Sätze dann, so Nachsätze so, das müsst ihr doch verstehen, ihr Idioten. Na, weil es war dann abends, also man muss dazu sagen, ich will nicht da die Menschen annehmen.
Die Wutmärsche des Andreas Loff.
Ja, es waren wirklich, es waren zwischendurch Wutmärsche, weil ich dann abends oder beziehungsweise mittags, wenn ich dann von den Wanderungen wiederkam, das war so ein kleines, total schrulliges Landhotel, was ich Resort nannte, aber es hatte nichts von einem Resort, aber es hatte einen ganz kleinen Spa-Bereich.
Ja.
Und im Gegensatz zu den deutschen Menschen wird in England, tragen die Leute in der Sauna nicht nur eine Badehose, sondern die machen auch sehr gerne Smalltalk. Und das heißt, da wird geredet.
Die deutschen Menschen tragen eine Badehose in der Sauna?
Nein, die Engländer tragen eine Badehose und machen Smalltalk. Die Deutschen sind nackt und reden nicht in der Sauna.
Genau.
Ich mag Sauna überhaupt nicht. Dampfsauna finde ich toll. Und da wurde ich dann immer gefragt, wo kommst du denn her? Was machst du hier? Weil ich war auch einen Monat in diesem Hotel.
Ja.
Und dann habe ich immer erzählt, ich schreibe ein Buch über KI. Und nicht, weil ich damit angeben wollte, sondern weil ich die Reaktion haben wollte.
Mhm.
Und da konnte jeder was zu KI erzählen. Jeder hatte eine Geschichte zu KI, was denn da passiert. Und das war total spannend. Und am nächsten Tag habe ich dann teilweise sehr wütend, weil mir wirklich großer Schwachsinn erzählt wurde, sehr wütend dann meine Essay-Sammlung gemacht. Und das hat halt sehr geholfen. Und aber eben auch diese Ängste zu verstehen und weniger wütend zu sein. Also am Ende des Tages war das auch ein versöhnlicher Prozess.
Ja. Was sind denn so die verrücktesten Mythen gewesen, die dir da so begegnet sind?
Naja, also angefangen von der Singularität, die jetzt auf jeden Fall kommt, weil ja Daniel Cucutayo das mal geschrieben hat, 2027 ist das schon soweit. Jetzt hat er sich nochmal 3 Jahre nach hinten bewegt, weil 2027 ist ja schon mal da. Der hat dieses Modell entworfen, dass die Superintelligenz dann alles übernehmen kann. Und das Modell ist so hanebüchen zusammengeschustert, also das, wo ich als Nicht-ITler schon sage, Moment, da sind so viele Verkettungen, die unmöglich sind, drin, dass ich sage, so, das ist halt ein PR-Stunt. Und der schafft es aber damit irgendwie auf dem Spiegeltitel oder irgendwo hin. Und dass das bei den Leuten verfängt, ist halt gefährlich. Ich finde das gefährlich. So, weil in dem Moment, wo du eine apokalyptische Erzählung hast und die glaubst, denkst du ja auch, ich muss gar nichts mehr machen, die Welt geht ja eh unter, ist doch scheißegal, was wir tun.
Ja.
Und das ist halt das Problem an jeder apokalyptischen Erzählung.
Da zerbröckelt auch so ein bisschen der gesellschaftliche Zusammenhalt, weil jeder nur noch so an sich denkt und an seinen Bunker, den man sich dann vielleicht baut. Ich habe da gerade eine ARD-Doku gesehen, da ging es um so einen Typ, der sich einen Bunker unter seinem Haus gebaut hat. Und den zeigt zeigt er dann, da ist dann natürlich auch alles drin und vorgesorgt und es gibt auch Firmen, die das machen, Menschen dabei helfen, sich einen Bunker zu bauen.
Klar.
Und ich glaube auch immer, dass das dann Leute sind, die irgendwie, na, wirklich halt erstmal schauen, wie sie die eigene Haut retten. Ich meine, da mache ich auch keinen Vorwurf bei all diesen schrecklichen Nachrichten gerade, aber es hilft halt nicht, ne, diese Horrorszenarien.
Nee, also als Gedankenkonstrukt sind die toll. Ich bin immer noch Fan von Zombie-Apokalypse und weiß auch, dass mein Haus zombie-sicher ist. Das erste
Punkt. Das hast du gecheckt.
Das ist mir wichtig relativ, aber trotzdem, ja, du hast halt recht, ne? Also in dem Moment, wo man dann nur die Apokalypse sieht, dann denkt man, es ist ja eh alles vorbei. Was soll ich hier noch irgendwie in der Gemeinde helfen, das Feuerwehrhaus mit zu finanzieren oder sonst was oder mit aufzubauen, weil geht ja eh alles den Bach runter. Und diese Erzählung haben wir natürlich in vielen Narrativen. Also ob das jetzt der Krieg ist, Corona war oder sonst was. Da die Elitenerzählung, wir sind sowieso alle am Arsch. Entschuldigung, darf man hier fluchen? Ja, darf man anscheinend, ist ja ein Podcast.
Ja, bitte.
So. Aber also dem was entgegenzusetzen und zu sagen, nee, ist halt nicht ganz so. Das ist mir nach wie vor ein Anliegen.
Ja, und es geht ja offensichtlich auch wieder nur über den Weg des Lernens, also Bildung. Und da heißt es auch im Buch so schön, habe ich mir noch notiert. Wir lernen am besten, wenn wir experimentieren und Fehler machen dürfen. Also spielen, so ein bisschen rumspielen eigentlich. Du spielst ja auch gerne.
Hast du
ja auch geschrieben, du brauchst eigentlich abends gar nichts anderes mehr als deine Tools, um an Filmen und Bildern und so zu arbeiten. Und da gibt's dann ja auch immer schön neue Precht- und Lanz-Collagen, die du uns da präsentierst. Also ich würde da auch gerne mehr hinkommen, dass wir alle mehr spielen und uns mit den Dingen auseinandersetzen, weil alle haben eine Meinung, wie du sagst, aber ich schätze, längst noch nicht alle haben wirklich schon mal sich damit auseinandergesetzt.
Ja, es ist ja natürlich auch immer, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil Spielen ist auch so ein Urtrieb, den wir haben, also was sehr Animalisches, dass wir das probieren. Und wenn man so auf unsere all die Branchen guckt, die auch außerhalb von Produktionen jetzt sehr erfolgreich sind, oder Produktion von Gütern, kommen wir immer wieder auf diese Urinstinkte, die wir leben. Und das zweischneidige Schwert ist natürlich Sexualität, weil da werde ich natürlich auch nachgefragt, oh, Deepfakes, was ist denn jetzt mit KI und Deepfakes? Das ist ja alles sehr gefährlich.
Hatten wir ja gerade, das große Thema.
Wo ich aber auch sage, ich kenne Deepfakes mit Celebrities auch seit 1995, 96, Photoshop war das. Die waren halt schlechter, qualitativ, schlecht sind sie alle, in dem Moment, wo das nicht mit Zustimmung der Person passiert. Und da ist natürlich die Schnelligkeit oder die Verfügbarkeit des Tools bringt plötzlich etwas zutage, was aber schon seit Ewigkeiten festhängt. So, und wir da seit Ewigkeiten auch eine Gesetzeslücke hätten identifizieren können. So, es gab auch Video Pornfakes vor KI. Die waren dann natürlich sehr schlecht und das war wahnsinnige Arbeit, sowas aufzubauen mit Face Mapping, CGI. Deswegen haben das vielleicht auch nur 2-3 Leute gemacht. Und jetzt können es halt sehr viele Leute sehr schnell machen. Aber es gibt in Deutschland zum Beispiel kein anständiges Gesetz dagegen. Also einen digitalen sexuellen Übergriff. Und ich selber habe den auch schon erlebt vor ein paar Jahren, noch vor KI, dass ich in eine sexualisierte Szene mit einer Gästin aus meinem Podcast dargestellt wurde und der Mensch das einfach auf Instagram gestellt hat und ich gesagt habe, sag mal, tickst du noch ganz richtig? So, ja, wieso ist so witzig? So, nee, ist überhaupt nicht witzig. So, also dementsprechend, ja, und da sind Frauen natürlich viel mehr Opfer und Männer viel mehr Täter. Ich will mich da gar nicht jetzt, ich bin auch ein Opfer hinstellen. Und ja, da müssen wir als Gesellschaft was gegen tun, aber das hat erstmal mit dem Tool nichts zu tun.
Aber es ist offensichtlich so, wir würden das gerne erstmal alles regulieren wollen.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen die europäische Herangehensweise. Und wenn wir dann so einen Haken hinter haben, so ein DSGVO-Siegel, sowas in der Art, dann können wir ja starten, ne? Und in der Zeit sind natürlich viele andere schon weit vorangeschritten, die ja ohnehin auch andere Budgets haben. Also diese Vorsicht führt dann auch zu Langsamkeit oft.
Ja, oder das muss ja dann auch erstmal besprochen werden. Wer kann, also es sind viel zu wenig Pilotprojekte, wo man irgendwie mal was ausprobieren kann. Also ich habe das ja selber gemerkt, als wir damals europäische Fördergelder, Technologiefördergelder und Töpfe beantragt haben. Das hat fast ein Dreivierteljahr gedauert oder ein Jahr. Und das hat zwei Leute wirklich durchgehend beschäftigt, das zu machen, bis man dann das Geld hatte. Ja. Wenn man das in den USA probiert, in der Zeit hat man Labor stehen mit 20 Mitarbeitern. Damit haben wir natürlich in Europa auch diesen berühmten Brain Drain. Ja. Und wir müssen da irgendwie sehen, dass wir Fast Tracks bauen können für Unternehmen, die schneller sein können und schneller sein müssen. Andererseits haben wir natürlich auch den Vorteil unserer demokratischen Prozesse, der gleichzeitig manchmal aber auch ein Nachteil sein kann. Wenn man sich anguckt, dass in China zum Beispiel das Problem relativ einfach gelöst wird, dass Hausarbeiten oder Prüfungen plötzlich nur noch von KI, LLMs gelöst werden und eingereicht werden, was hier ein Riesenproblem ist, dass halt gerade Hausarbeiten und Abiturarbeiten oder ähnliches teilweise komplett über KI gelöst werden, also Abitur vielleicht nicht, aber ja. In China stellt man während der Zeit die Chatbots, die KI-Systeme einfach ab, so um die Leute wieder zu zwingen, also an den Unis und drumherum, da hat niemand mehr Zugriff darauf und kann nicht einfach irgendwas abgeben, was KI mal schnell zusammengenagelt hat, sondern da zwingt man dann die Menschen wieder richtig zu denken und das ist ein Weg. Und
gleichzeitig hast du in China auch KI als Grundschulfach, habe ich gelesen. Ne?
Genau, ja.
Also du lernst damit umzugehen, du lernst aber auch nicht abhängig zu sein offensichtlich.
Richtig, und das ist eben auch das Problem, das haben wir auch seit über zehn Jahren schon vergessen, dass wir im Zeitalter von Google wir gewisse Teile unseres Gehirns einfach nicht mehr lernen lassen. Wenn wir immer die kleine Maschine mit der Antwort in der Tasche haben, merkt man an sich selber noch. Wann hat
Google
man
Maps Effekt, ne? Mit der Navigation ja, ist das ja das
ich
beste
für mich
Beispiel.
Großartig. Ich hab mich irgendwann geweigert, mir Straßennamen zu merken, und zwar weil mein Vater an dieser Stelle liebe Grüße. Er hat wirklich ganz viel richtig gemacht, aber da hat er einen kleinen Fehler gemacht. Er hat mich immer, wenn wir irgendwo lang gefahren sind oder ich einen Schulausflug gemacht habe, hat er mich immer die Straßen abgefragt, wo wir lang gefahren sind. Und das hat bei mir dann in der Pubertät eine Verweigerungshaltung hervorgerufen, dass ich mir einfach gar keine Straßennamen mehr gemerkt habe. Und das merke ich bis heute, dass ich mir Straßennamen einfach nicht merke. Wenn einer sagt, ja, da musst du doch da und da, Hutwalker Straße in Hamburg, sage ich, keine Ahnung, wo das ist. Mhm. So, und da hat mir natürlich Google Maps einfach, ist großartig für mich. Wenn ich könnte niemals Taxifahrer gewesen sein in den 90ern, weil ich mir einfach keine Straßennamen merke. Aber bei Google ist es natürlich so, dass wir in dem Moment, wo dir ein Name nicht einfällt oder sowas, dass du dich mal beobachten musst, wenn du dann nicht googelst. Was passiert da? So, wenn dir das nicht einfällt, dann ärgerst du dich erstmal und dann denkst du, wer wüsste das? Wen kann ich fragen? Wie muss ich die Frage formulieren, ohne dass der mich für verrückt hält? Und früher als Kind war das so, kann ich das meine Mutter fragen? Kann ich das meinen Vater fragen, wenn ich das nicht weiß? Und allein dieser Prozess zu überlegen, wen kann ich fragen? Wie muss ich das fragen? Gehört alles zum Lernen dazu. Und auch wenn es einem wieder einfällt und das durch den vorderen Lappen sich so langsam durchschiebt, dieser Name, diese Freude und diese Bestätigung, die man hat, das ist alles Teil von Lernen. Und das nehmen wir uns gerade nicht nur durch KI-Systeme, sondern durch diese sofortige Antwort. Und da müssen wir irgendwas gegenstellen in der Bildung.
Ich find's aber auch echt interessant und habe da noch nicht so eine richtige Antwort, wie wir einerseits KI nutzen und in Chancen denken und auch unsere Arbeitswelt dadurch hoffentlich verbessern, weil es uns auch Bullshit und Monkey Jobs abnimmt. Auf der anderen Seite kenne ich uns als Mensch mit unseren Präferenzen, dass wir uns dann eben auch gerne darauf verlassen. Du kennst ja noch diesen Film Wall-E mit diesem Weltraumroboter. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der Film, aber du erinnerst dich bestimmt, dass die Menschen dort sehr, sehr füllig waren und auf diesen schwebenden Dingern da, auf diesem Raumschiff da nur noch so rumgefahren sind und ihnen das Essen so wie im Schlaraffenland also zugeflogen wurde. Und ich glaube, du siehst es ja schon in kleinen, auf kleinen Spielfeldern wie LinkedIn, unheimlich viele lassen ihre Posts halt einfach schreiben. Und wenn wir irgendwann dieses Denken verlernen, dieses sich anstrengen, der Wolf Lotter, ne, der die Brand 1 irgendwo mal mitgegründet hat, der war hier auch und er meinte auch, wir müssen uns nach wie vor anstrengen, wir müssen uns, wir dürfen uns eben nicht zurücklehnen, sondern das ist das die Verführung, die es da auch gibt.
Ja, wir gehen ja auch gerade durch ein Tal von Müll, ne? Also muss man auch sagen, so. Also das wird auch wieder aufhören. Also muss ich sagen, wenn LinkedIn dann irgendwann 10-mal durchgespielt ist mit den KI-Texten, dann hoffentlich
gucken wird auch selber jetzt, ne?
Ja, wird der Algorithmus irgendwann sagen, so, hier ist mal ein Diamant, weil sonst macht das ja keinen Spaß zu lesen.
Ja.
So, aber das merkt man eben auch selber. Wir gehen da jetzt bei Musik durch und ja. Das war immer schon so. Also als Photoshop anfing, ich habe dieses Beispiel auch genannt von den Techno-Flyern, wo jeder plötzlich dachte, er kann Schriften benutzen und alle Schriften idealerweise auf einen Flyer packen, alles noch in Flammen setzen, Bevel Bold Shadow dazu. Da ist halt jedem Grafiker bluten da die Augen. Und ich glaube eher, dass das nächste Kapitel wird natürlich der Roboter sein und dann werden wir uns bekochen lassen. Aber wir werden dann auch mehr Zeit haben, um Sport zu machen oder Freizeit, die uns gut tut. Und vor allen Dingen werden wir auch dem Roboter sagen können, dass er gesund kochen soll. Und ich glaube, wir fingen an mit Spaghetti und Pesto. Es könnte sein, dass die große Library an Rezepten, günstigen Rezepten, die dir ein Roboter dann vorschlagen kann und einkaufen kann, vielleicht auch zu einem gesünderen Lebensstil helfen kann, wenn der sagt, so, ich mache jetzt mal die Wäsche, geh du mal irgendwie ins Fitnessstudio oder lauf mal durch den Wald und nutz die Zeit dazu und guck nicht Netflix. Das sieht man ja auch, dass dass es immer beide Bewegungen geben wird. Es wird Leute geben, die wir haben ja das arge Beispiel, auch dystopische Beispiel von VR, also Virtual Reality, dass wir alle nur noch in diesen Anzügen liegen und uns das Essen nach Hause liefern lassen durch so eine kleine Klappe. Denken wir an Ready Player One, ein wahnsinnig gutes Buch, was leider nicht schön verfilmt worden ist. Und man liest es, wenn man das liest und denkt nach 10 Seiten, das wird so ein grandioser Film. Und ich habe, während ich das gelesen habe, dachte ich so, da kam die Nachricht, dass Steven Spielberg das verfilmen wird. Und ich dachte nur so, versau es nicht. Und ja, leider ist es nicht.
Ich kenne nur den Film,
Buch.
Aber.
Ja, das Buch ist Wahnsinn.
Ja.
Und da ist eben auch, dass das natürlich es Menschen gibt, die dann nur noch in diesem Anzug liegen und sich durch eine Klappe das Essen zuschicken lassen und dann nur noch
oder Urlaub machen im virtuellen Raum wie auf dem Holodeck damals. Ne?
Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man das macht, aber ich glaube, es wird immer beides geben. Es wird Menschen geben, die sind da wie früher mit Fernsehen. Also ich hatte in meiner Schule, damals in den 80ern oder sowas, hatte ich Kinder, die durften den ganzen Tag Fernsehen und haben das auch gemacht. Andere durften auch den ganzen Tag Fernsehen, haben das nicht den ganzen Tag gemacht. Ich durfte nicht den ganzen Tag Fernsehen. Ich hätte es gern getan, aber es ist okay, dass ich es nicht gemacht habe. Also es wird immer alles geben.
Ja. Gestern war ich in Hamburg auf der OMR und da war der Scott Galloway, das ist ja dieser Marketing-Professor, der sich auch gerne zu AI-Themen äußert. Und der hatte dann seine Predictions, seine Vorhersagen, die er dann jedes Jahr dort vorstellt, auf der Bühne besprochen. Und da ging es dann auch um KI und um Arbeit. Und er sagte, alle reden davon, dass KI die Jobs killt. Er glaubt aber fest, dass mehr Jobs entstehen, als gekillt werden. Was ja so schön gegen den Strich mal ist und was ich auch gerne glauben möchte. Was mich mal interessieren würde, wie du so in die Zukunft der Arbeit schaust. Was glaubst du, wird sich verändern?
Ich glaube, kurzfristig werden Menschen Jobs verlieren. Definitiv. Ja. Ich habe ein Beispiel mal in dem Podcast genannt, da wurde ich sehr böse angegangen, weil ich erinnere mich an die Zeit, also wie ich dieses Buch einerseits eingesprochen habe und das transkribiert wird von Apple Sprachmemo, ganz toll, kann man dann an dem Text arbeiten. Und ich mich noch dran erinnere an die 80er, wo mein Vater damals noch so in so ein Diktaphon gesprochen hat und dann haben wir am Sonntag diese kleinen Kassetten zu seiner Sekretärin gefahren. Ich hatte noch keine damals. Und ich habe auch heute keine, aber es war ein Versprecher. Sorry für den schlechten Witz.
Keine menschliche.
Also, und dann hat er das am Sonntag dahin gefahren und dann hat die das abgetippt mit so einem Kopfhörer und so einem Pedal, wo sie die Geschwindigkeit der Kassette verändern konnte. Und das gibt es heute auch immer noch als Job. Und ich habe gesagt, das muss ja niemand machen. Und da wurde mir gesagt, dass es Menschen gibt, und die wurde ich auch angeschrieben von jemandem, der das immer noch macht, so Transkriptionen von Filmen und von Fernsehsendungen, und sagte, ich liebe diesen Job, der erfüllt mich. So, und für mich ist es halt ein Job, wo ich denke, das muss ja niemand machen. So solche Jobs, da werden einige wegfallen. Ich glaube, es gab bestimmt auch Menschen, die waren Laternenanzünder im Gaszeitalter und die haben das geliebt, da nachts rauszugehen und mit ihrem Feuerzeug und dem langen Stab da irgendwelche Laternen anzuzünden. Und ja, es wird Menschen geben, die durch KI-Systeme oder Tools einen Job, den sie lieben, vielleicht dann nicht mehr machen können, weil unsere Systeme auch teilweise da sehr luxuriös aufgebaut worden sind und die letzten Jahre, wenn man sich Synchronsprecher anguckt. Wir haben das teuerste Synchronsprechernetzwerk in der Welt. Was oder die Produktion dahinter, wenn man einen Film auf den deutschen Markt synchronisiert bringen möchte als Hollywood, dann muss man da ganz schön Geld in die Hand nehmen. Und ich finde die Menschen da toll, ich finde die machen das super, das ist qualitativ hochwertige Arbeit.
Du hörst teilweise lieber die deutschen Stimmen, wie bei Bruce Willis, fand ich, war es immer so ein Beispiel, als die originale Stimme.
Ja,
oder Homer Simpson fand Deutsch auch super.
Ja, das ist dann Geschmackssache so, aber andererseits ist es natürlich auch, wenn man das jetzt global sieht und einen südamerikanischen Filmemacher hat, der vielleicht nur, wir nehmen mal ein Beispiel, oder einen afrikanischen, der hat vielleicht 5.000 Euro Budget für seinen ganzen Film gehabt und möchte den auf den deutschen Markt bringen, der wird dann nicht um 30.000 Euro rumkommen, je nachdem, wie viele Rollen er da synchronisieren muss, und kann das gar nicht. Jetzt mit seinem KI-System kann der einen Film auf Deutsch rausbringen für wahrscheinlich unter $500. Und das ist so ein bisschen die Demokratisierung von Herrschaftswissen. Und da sagt natürlich ein Sprecher, der die Ausbildung gemacht hat, das ist ja fürchterlich. So, und da sage ich, okay, dann wenn du Angst um deinen Job hast, dann musst du dich mit diesen Systemen beschäftigen. Denn ich selber mache auch Hörspiele mit KI-Tools, die es sonst nicht gegeben hätte, weil Sprecher nicht bezahlt werden würden dafür. Das hat der Kunde nicht als Budget. Ich kann die nicht so gut bedienen wie ein ausgebildeter Sprecher. Ein ausgebildeter Sprecher weiß viel mehr, wie er die Stimme oder die Befehle geben muss. Ich kann es nicht mal beschreiben, was die Stimme machen soll, so einem KI-System. Und das ist ja das Grundsätzliche, wir müssen lernen, beschreiben zu können, was wir sehen, hören oder als Ergebnis haben wollen.
Das hast du ja auch in deinem Buch, diese Kindergeschichte, ja, also dieses Erlebnis, die Tochter deines Freundes war das,
ja, genau,
die in der Natur beschrieb, was sie sah, um dann später prompten zu können, war das so?
Genau. Ein kleines 8-jähriges Mädchen hat mir da ziemlich doll die Augen geöffnet, dass das der Skill ist, um den es geht, und du findest das überall auch wieder. Wie heißt du denn noch, der berühmte Produzent mit den langen Haaren und dem weißen Bart. Verdammte Axt.
Ich hab's im Buch sogar. Rick Rubin.
Genau, Rick Rubin. Yes. Rick Rubin kann kein Instrument spielen, der kann keine Note lesen, der kann nicht mal das Pult im Produktionsprozess bedienen. Was der einfach wahnsinnig gut kann, ist Musikern zu erklären, dass die es verstehen können, was er hören möchte und was er glaubt, was die Menschen hören wollen und was für ihn gute Musik ist. Der kann es wahnsinnig gut beschreiben. Und das ist genau der Skill. Der kann selber gar keine Musik machen, sondern er kann es beschreiben. Und das brauchen wir auch. Und wenn
ist adaptiv, hat zig Rockklassiker gemacht, ich glaube auch mit Aerosmith und so, und dann mit Jay-Z mit einmal 99 Problems gemacht.
Ja, das ist einer der erfolgreichsten, besten Produzenten, die es gibt, obwohl der nichts, also keinen einzigen technischen Schritt machen kann. Und da bin ich dann wieder zurück bei den Synchronsprechern. Wenn es eine Chance gibt, dass du in deinem Job weitermachen kannst, und auch es wird immer menschliche Stimmen geben, weil es macht gar keinen Sinn, ein System zu trainieren, wenn es wirklich um bestimmte Arbeitsabläufe geht, gibt es auch immer noch den einfachen Weg, einen Sprecher zu nehmen oder seine eigene Stimme zu lizenzieren und dabei vielleicht in dem Sessel zu sitzen und ganz viel zu essen und dick zu werden und zu sagen, Mensch, ich bin jetzt anstatt in 10 Filmen bin ich in 100 Filmen mit meiner Stimme und verdiene das Gleiche oder sogar noch viel mehr. Man muss dann aber auch nicht im dicken Sessel sitzen, sondern kann auch draußen Sport machen, während ein KI-System seine eigene Stimme macht. Ist die Frage, ob einem das gefällt, wenn man so eine lange Ausbildung gemacht hat, aber die Möglichkeiten sind jetzt einfach da.
Wir müssen uns ständig weiterentwickeln und die wenigsten Jobs wird es wahrscheinlich auf ewig geben, sondern alle Jobs werden sich weiterentwickeln. Einige werden ganz wegfallen, andere werden neu entstehen. Was mich auch nochmal interessieren würde, wie du mit KI arbeitest, wie hilft es dir, also neben dem Spielerischen, was hilft dir, Sprünge zu machen, produktiv zu sein?
Also was mir auf gar keinen Fall hilft, ist mit meinem Handy, also ich spreche nicht mit ChatGPT, ich verweigere mich da zu Antworten von ChatGPT zu bekommen. Ich spreche da rein und lasse es mir als Text rausgeben, weil ich einfach momentan mit der Art von ChatGPT und anderen Systemen, ich brauche Nettotext. Also ich brauche wirklich Nettotext und ich habe ja meine Systeme auch so trainiert. Ich könnte die Sprache auch wieder anstellen, damit ich wirklich kein Ja sofort oder Ja tolle Frage bekomme.
Ja, genau.
Sondern ich will wirklich pure Nettotext und das fällt halt immer wieder zurück. So, also ja, ich habe mir so einen Agenten geschrieben, der das ganz netto auswirft, aber trotzdem, ich komme mit... Auf dem Bildschirm reicht mir das, also in Schrift. Aber meine Arbeit ist halt so unterschiedlich, weil ich natürlich auch immer wieder tüfteln muss. Jetzt gerade mache ich ein Filmprojekt wieder für die NATO und da ist der
Was ja auch ein spannender Kunde ist.
Ja,
das ist ja auch im Buch beschrieben.
Ja, das macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Also, weil ich da mit den Zukunftsforschern arbeiten darf. Und das ist einfach ganz toll zu sehen. Nimmt auch sehr viel Ängste, wenn man versucht, Dinge und Szenarien zu verstehen. Und da ist der Filmprozess fängt halt immer bei der Story an. Das heißt, in dem Fall jetzt gerade, ich darf da noch nicht so viel drüber sprechen, aber es geht natürlich auch um Zukunftsszenarien. Und da müssen wir ein Skript aus einer Studie oder mehreren Studien erstellen, was denn passieren kann. Und dieses Skript schreiben wir menschlich und also das sind mehrere Menschen, die da dran schreiben. Und in dem Moment, wo man das hat, dann versuche ich das so zu strukturieren. Und da nehme ich mir dann KI-Hilfe auch, dass ich da Timings oder Kapitel draus mache oder einen Spannungsbogen selber sehe, weiß aber noch nicht, wo ich den wie ziehe, wie lang der Film wird. Und dann fange ich meistens an mit dem Audio, dass ich, ich mag so Kurzfilme, die sind ja, der wird ja 3 Minuten, der Film. Wenn die eigentlich auch funktionieren, wenn keine Bilder da sind. Das heißt, dass man die Geschichte auch nur hören kann. Und dann fange ich erstmal mit dem Audio an und dann baue ich die Bilder danach. Also dann baue ich erstmal nur Bilder, die ich sehe in meinem Kopf. Also die kommen aus meinem Kopf und die baue ich dann um. Das ist dann auch wieder ein eigener Prozess, wo auch sehr viel klassische Grafik drin ist, sehr viel Photoshop, was zum Beispiel nicht geht. Also da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist selbst mit den besten Grafik-KI-Systemen schaffe ich nicht, ist die 27, sind es 27 NATO-Staaten, 31, ich weiß es nicht, Partner, die Flaggen von denen in der richtigen Reihenfolge alphabetisch in einem Kreis auf Flaggenmasten zu packen.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Das schafft bis jetzt kein KI-System, das in der richtigen Reihenfolge. Selbst wenn man ihnen die Reihenfolge gibt und die Flaggen vorgibt, das schafft man nicht. Den Prozess muss man händisch anfassen. Da gibt es klassische Grafikarbeit und deswegen wird es klassische Grafikarbeit auch immer geben, weil solche Fehler ist egal, also das ist auch zu kompliziert, dass einem Grafikprogramm so etwas Spezielles beizubringen. Deswegen wird es da auch in wahrscheinlich 5 Jahren noch kein Grafikprogramm geben, was das exakt kann. Und wenn, ist es so kompliziert, das ist so ein Task, das geht dann schneller und ist energieeffizienter, das nicht an der Maschine beizubringen, sondern das eben selber zu machen.
Was sind deine Top 3 KI-Tools, die du nutzt?
Frag mich nächste Woche, dann sind's andere. Also das ist, ich habe wirklich Also es gibt einen vor jedem Film teste ich nochmal so 2-3 Systeme für bestimmte Dinge, die ich dann sehen möchte. Also je nach Produktion. Und dann kann es sein, dass ich mich an ein neues Tool ranwage und das nur für ein Element nehme, was weiß ich, Übergänge oder Drohnenflüge. Also es gibt dann gerade jetzt ein System, was ich super gerne nehme für Morphings zwischen zwei Bildern oder Filmsequenzen. Und das werde ich jetzt nicht nennen, weil es kann sein, dass die anderen inzwischen besser geworden sind. Und das muss ich dann jetzt nochmal gucken. Ich finde es auch ganz schrecklich, immer auf LinkedIn diese ganzen, ich habe für dich die Tools gegeneinander laufen lassen. Hier sind meine Ergebnisse, wo ich denke,
Gemini ist besser.
Ja, das ist halt Quatsch. Das
einfach
ist halt
so.
Naja, also gerade bei Grafiktools und bei den Filmtools ist es noch, also Gen AI, Filmsysteme, ist es halt so random, was die dann da testen. Also bei dem einen sieht der Drache gut aus, bei dem anderen sieht der Drache nicht so gut aus. Wo man sagt, ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass du keinen guten Drachen genommen hast, so, und die Bewegung vielleicht schlecht beschrieben hast. Also das ist halt, ich sag immer, wer solche Tests macht, hat keine Kunden. Also weil das ist halt, ich habe gar keine Zeit dafür. Mich da, weil so ein Test musst du halt über Tage machen, damit man den präsentieren kann. So, also glaubt das alles nicht, diese Tests. Also erstens, wer hier zuhört und solche Tests macht, hört auf damit. Das ist Quatsch, das ist Zeitverschwendung. Wer sich das auf LinkedIn anguckt und danach handelt, hört auf damit. Auch das ist Zeitverschwendung. Weil das System ist nächste Woche anders. Das ist eine neue Version, dann kannst du das besser beschreiben oder eine neue Funktion da drin, mit der du den Fehler, den das andere System besser konnte, besser macht. Bleib einfach so lang wie möglich flexibel und versuch dein Budget so einzustellen, dass du halt so schnell wie möglich zwischen den Systemen wechseln kannst. Und genauso für Chatbot, also Systeme wie Gemini und ChatGPT habe ich beide hier laufen. Zum Glück habe ich eine Buchhaltungsassistenz, die jeden Monat zu mir kommt und sagt, brauchen wir dieses Abo noch? Und dann entscheide ich nein oder ja.
Ja, ja. Was glaubst du, wird so in der Zukunft die menschliche Fähigkeit bleiben?
Ja, also welche Fähigkeit menschlich bleiben wird, hoffentlich bleiben zu hinterfragen und die Bilder vorher im Kopf zu haben, die man dann machen will. Egal, ob denn man Bilder macht oder andere Sachen. Also man macht sich auch ein Bild von, ja, also Vorstellungskraft ist ja das Erste, bevor wir irgendwas erfinden, denken wir uns das ja aus.
Die Fantasie, ne, brauchen
ja,
wir.
Ja, genau. Und das wird auch bleiben. Das wird bleiben, denn auch wenn wir uns jetzt Agents bauen, ich kann mir auch vorstellen, dass Maschinen auch Fantasie entwickeln, ohne Frage. So sagen, ich sehe hier zwei Dinge und die verknüpfe ich und wir würden das dann als Fantasie beschreiben. Ich glaube, Fantasie ist auch nichts anderes als Verknüpfung von Eindrücken, die wir haben. Und dann haben wir die berühmte Idee, die wir irgendwie aus unseren Eindrücken zusammen in unserem Gehirn verknüpft haben. Ich glaube, das können Maschinen auch. Aber dann, das, ja, wir sind halt auch das Scheitern und dieses schöne, schräge, unbequeme, wo wir mit beim Cover wären, Jonathan Mese, dieses bisschen hakelige, unperfekte.
Aber erzähl nochmal, wie dieses Cover zustande kam. Hast du da irgendwas gebrieft oder also wie ist es entstanden und was drückt es für dich aus? Kunst kann man ja immer individuell interpretieren.
Ah, ja, da ist es so viel. Also es ist schön, dass diese Frage kommt, was drückt es für mich aus? Ich erzähle erstmal, wie es dazu kam. Ich durfte das Musikvideo machen für ein Projekt von DJ Hell und Jonathan Mese und Brigitte Mese, der leider jetzt verstorbenen Mutter von Jonathan. Und das ist jetzt auch schon fast anderthalb Jahre her, dass ich das Video gemacht habe. Und ich habe es mir gerade nochmal wieder angeguckt, weil ich es für einen Vortrag mitnehme. Und es ist nach wie vor, auch wenn die Tools viel besser geworden sind, es ist nach wie vor ein wunderschönes, skurriles Video, was sehr viele Leute auch sehr verstört, nachhaltig. Und wir haben das zusammen gemacht und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und als ich Jonathan dann irgendwann getroffen habe, Wir hatten immer nur so elektronisch über DJ Hell kommuniziert. Und dann war da eine Herzlichkeit und eine Freude daran, was man da gemeinsam auf die Beine gestellt hat, dass ich irgendwann, als ich das Buch gemacht habe, dachte ich, ach, kann ich den fragen, ob er ein Cover macht? Weil ich könnte ja selber ein Cover machen, aber es wäre viel besser, was echtes, echte menschliche Kunst drauf zu haben, um da auch nochmal so ein
Gegenpol. Das finde ich ja schon mal eine schöne Idee von dir, also eine schöne Vorstellung, die du hattest, sonst wärst du dazu ja gar nicht gekommen.
Ja, also das und ich habe mich da gar nicht richtig getraut, den zu fragen, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen mit dem arbeiten möchten. So, und
ist auch einer der größten Künstler der Gegenwart in Deutschland, ne?
Ja, teilweise bekanntesten und größten Lebenden, ja. Kann man so sagen. Also das ist auf jeden Fall auch einer der interessantesten und für mich auch einer der liebevollsten, den ich kennengelernt habe. Dieser Mann ist wirklich voller Liebe und der hat sofort Ja gesagt. Und dann habe ich da auch gar keinen, also ich habe beschrieben, worum es in dem Buch ging und dann gab es da so gar nicht so viele Entwürfe. Und das hat uns allen so gut gefallen, was da dann rauskam. Und das ist so ein bisschen, ja, das drückt die Angst, aber für mich auch die Herzlichkeit aus und auch das Unfassbare, dieses Ätherische, was man KI zuschreibt, was es dann doch nicht ist, weil es ist dann doch technisch nur aus Strichen bestehen. Und gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, es nimmt einem auch ein bisschen, wenn man näher hinguckt, die Angst, weil es auch ein bisschen naiv ist gleichzeitig. So würde ich
sagen. Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung, ne?
Ja, andererseits ja, Hoffnung und Liebe ist da drin und es ist andererseits auch sehr schrill. Das ist das, was ich so drin sehe. Ich habe Jonathan noch nicht gefragt, was er drin sieht, aber vielleicht tue ich das demnächst. Also mal gucken.
Ich finde es ein sehr schönes Cover. Es passt auch sehr schön zum Buch und lädt ein. Es macht Appetit, sich damit zu beschäftigen. Also mit deinem Buch und dadurch dann auch mit dem Thema hoffentlich. Ich glaube, es wird wichtig bleiben, Fragen zu stellen, gute Fragen zu stellen. Das machen wir beide als Podcaster ja auch. Und ich glaube, das machen die Kinder uns schon vor, gute Fragen zu stellen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und da sich so viel entwickelt, müssen wir natürlich auch immer neue Fragen entwickeln, sozusagen, um dann auch neue Antworten zu finden.
Ja, und wir müssen auch weiter hinterfragen, was uns erzählt wird. Das ist halt das Wichtige, sowohl in der Fake-Ära, in der wir uns gerade befinden, als auch mal Meinungen zu hinterfragen. Denn vieles ist nicht Wissen, sondern Meinung. Und das darf ich ja auch jede Woche machen. So, ja, das ist mein skurriles Hobby, dass ich jede Woche auch zwei große Denker unserer Zeit hinterfragen darf.
Mit sehr viel Humor. Glaubst du, dass KI irgendwann komisch sein kann? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht.
Ja, doch, ich glaube, dass es spätestens, wenn die Roboter kommen. Also ich kann mir vorstellen, wenn du länger beobachtet wirst von einem KI-System, was dann imitiert oder deinen Humor irgendwann vielleicht sogar versteht. Wo lachst du, wann lachst du, wie schnell lachst du? Timing. Also Timing lernen kann. Weil das ist ja auch sehr individuell, worüber lacht man und wie ist das eigene Humor-Timing. Ich glaube, wenn das passiert, ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich habe so eine kleine Geschichte noch. Ein Freund von mir hat mir nach dem Chinese New Year dieses Video geschickt, wo Kinder mit Robotern Kung-Fu kämpfen oder beziehungsweise nicht kämpfen, sondern so Kung-Fu-Figuren machen. Sehr synchron. Ja. Und der fragte mich, ist das KI? Sag ich, nee, das sind Roboter. Das funktioniert schon so. Und sagte, das ist ja toll, da kann ich mir dann ja so einen Roboter kaufen und der zeigt mir so Kung-Fu-Übungen. Und dann sagte ich, nee, das ist ja schön, der macht auch selber Kampfsport. Sagte ich, nee, es ist doch viel lustiger, wenn man seinen Roboter dann darauf trainiert, dass der sich verhält wie Kato bei Inspektor Clouseau, der ja immer von seinem Chef angesprochen wurde, werde sich noch dran erinnert, dass er ihn von hinten überfällt und angreift, aber nie verletzt. Und dann hätte ich gerne einen Roboter, der mich einfach überrascht und so verkleidet vom Schrank springt und versucht, mich anzugreifen, aber mich nie verletzt. Und ich werde den auch Kato nennen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das wird humoristisch großartig, wenn ein Roboter versucht, einen zu erschrecken. Und da sind wir wieder bei der Angst, die uns manchmal Spaß macht.
Also vielleicht nehmt ihr irgendwann auch nochmal einen witzigen Roboter mit auf Apofikatur.
Das kann auch passieren, ja. Wenn wir das noch so lange durchhalten.
Ja, ihr habt ja, wie viele Touren habt ihr schon gemacht? 6?
Ich glaube, wir machen das seit 6 Jahren, ja. Das sechste oder siebte Jahr. Es ist halt immer wieder toll. Es macht sehr viel Spaß.
Und es ist so menschlich, ja. Also auch mal kurz mal ohne die große Technologie, einfach vor Ort, in Präsenz, direktes Feedback, Resonanz der Menschen, auf die Situation reagieren. Also das bleibt ja, glaube ich, auch wichtig, dass wir losgelöst von Technologie uns als Menschen treffen und ja auch Spaß haben können eigentlich.
Ja, das ist live boomt, ne? Also
Apokalypse
und Filterkaffee, wann kommt dieser Podcast raus?
Jetzt in Kürze.
Moment, 24. oder 25.
Ja, das kannst du ankündigen.
Ja, das muss ich ganz kurz noch sagen. Am 24.05. in Castrop-Rauxel, Apofika live mit Micky Beisenherz, Dr. Pop und Jasmin Embarek und meiner Wenigkeit auf der Bühne, ich weiß nicht wo, Tickets gibt's bei mickybeisenherz.de.
Ja.
Und ansonsten natürlich, ich muss das, weil du hast es noch nicht gesagt, hört natürlich alle, Richard, wo erreiche ich dich?
Absolut.
Da jede Woche mit Ingmar Stadelmann, der auch auf Tour ist. Und das wird live bleibt groß. Das kann ich jetzt schon mal sagen, denn die Apofika hat ja mal als Lesereise angefangen. Da gab es den Podcast noch gar nicht.
Hast du denn mit Richard schon mal sprechen können? Also darüber
mit
auch?
Richard David Precht?
Gab's schon mal so eine Begegnung?
Eine halbe. Ja. ich sag mal so, vielleicht.
Okay, du lässt es offen. Sehr schön. Schön, vielleicht, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Danke für dein Buch. Schaut euch das bitte an, kauft euch das, lest das. Es ist in den Shownotes, es ist in euren Buchläden, ihr kriegt es online, ihr könnt es auch hören, also so wie man das mag, weil ich finde, du hast ja auch eine schöne Stimme, eine richtige Podcast-Stimme eigentlich auch, und von daher freue ich mich auch, dass du in meinem Podcast heute warst. Vielen Dank dafür.
Dankeschön, Gabriel. Danke für die Einladung.
Schöne Grüße nach Schleswig-Holstein. Mach's gut.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links wie immer in den Shownotes. Geht los und kauft euch das Buch Das geht nicht mehr weg von Andreas Loff jetzt im Buchhandel eures Vertrauens oder natürlich auch online. Ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wie ihr diesen Podcast findet. Feedback bitte an mich über euer Social Network der Wahl oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so treibe. Ich bin als Keynote Speaker unterwegs. Alle aktuellen Vorträge könnt ihr dort sehen. Ich bin als Moderator von Veranstaltungen und Workshops am Start und ich habe ein Storytelling-Sparingsprogramm für Gründer, Unternehmer und Führungskräfte. Alle Infos dazu seht ihr auch auf der Webseite. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch gerne bei mir. Und es gibt natürlich noch den Storytelling Newsletter. Am Sonntag gibt es schon die nächste Ausgabe. Da teile ich nochmal meine Impressionen von dieser Woche. Ich war ja auf der OMR in Hamburg. Ich habe da interessante Leute getroffen und auch ein paar interessante Gedanken mitgenommen. Und ich war auf dem Panel der Auftaktveranstaltung des Yes AI Can Festivals hier in Rostock. Wen ich da getroffen habe, was da passiert ist, erfahrt ihr auch im Newsletter. Den könnt ihr abonnieren. Auf Substack findet ihr auch in den Shownotes alles. Und last but not least könnt ihr diesen Podcast supporten. Das wäre wirklich cool. Ich bin unterwegs, gebe auch Geld aus für Reisen, für Technik, für Tools, für all das. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, damit dieser Podcast noch lange, lange existiert und ich den weitermache, dann könnt ihr mir jetzt was in die digitale Kaffeekasse hauen auf PayPal. Dazu geht ihr bitte auf www.paypal.me/GabrielRath. Natürlich mit H am Ende, so wie sich das gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast bitte, sagt's gerne weiter. Bewertet ihn mit 5 Sternen, das wäre wirklich cool. Und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.